Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
In dieser Woche begleitet uns beim Gespräch zum Tagesevangelium Dr. Jan Loffelt. Er ist Professor für Pastoraltheologie in Utrecht. Die brennende Kathedrale Notre-Dame hat weite Teile der Welt erschüttert. Ich saß gestern auch fassungslos vor dem Livestream und habe beobachtet, wie die Feuerwehr gegen die Flammen anging. Aber so ein Gotteshaus brennen zu sehen, das tut schon weh, oder?
Genau, und ich glaube, das ist das Interessante, das trifft eben nicht nur Menschen, die regelmäßig das Gotteshaus zum Gebet nutzen, dieses oder andere, sondern das ist wirklich auch sowas wie eine nationale Katastrophe, beziehungsweise da brennt das Obdach für die nationale Seele in Frankreich, das wäre wahrscheinlich bei uns vergleichbar. Also wenn am Kölner Dom was Ähnliches passiert. Mhm. Ich fand es auch sehr interessant dann zu hören, wie in einem laizistischen Staat wie Frankreich, Macron hat ja offenbar auch eine Reanimation abgesagt und sofort gesagt hat, wir bauen die Kirche wieder auf. Also das ist, ja, ich glaube, mehr als die Behausung einer religiösen Gemeinschaft, sondern da ist auch in der nationalen Seele passiert da etwas. Und das merkt man eben, ja.
Wir haben das gestern schon mal mit Ihnen thematisch angesprochen, wie die Säkularität in den Niederlanden fortgeschritten ist. Das ist ja Ihr Fachgebiet. Welche Rolle spielt denn die Kirche bei unseren Nachbarn?
Welche Rolle spielt sie da? Es gab, ich sag mal, in den Niederlanden Ende der 60er Jahre das erste Konzil, die erste Nationalsynode nach dem Konzil. Und dann ist in den Niederlanden in den folgenden Jahrzehnten das kirchliche Leben, das vorher so ja fast prächtig zusammengebaut war wie nirgends. Ein Großteil der Konzilsbischöfe war zum Beispiel Niederländer oder Belgier, weil sie ganz viele Missionsbischöfe hatten, auch durch die Kolonien. Und dieses prächtige römische Leben, nennt man das in den Niederlanden, das ist noch stärker zusammengebrochen, als das bei uns der Fall ist. Mhm. Und es gibt da verschiedene Theorien. Die einen sagen, es hat eben mit dem kirchlichen Fehlverhalten zu tun. Es gibt aber eben auch die Theorie, und die scheint ein bisschen auf dem Vormarsch zu sein, dass man sagt, ja, eigentlich hat die Leute Religion und das, wofür die Kirche steht, auch keiner mehr interessiert, und innerkirchliche Konflikte haben immer weniger an die Tagesordnung, nur wenn sie richtig, richtig durchbrannten sozusagen, wenn man der Kirche nochmal zeigen konnte, wo sie widersprüchlich ist, dass es sich sozusagen eine ganze Nation einfach umorientiert oder viele in der Nation sich umorientiert haben nach anderen Dingen, die ihnen wichtiger waren, die sie wichtiger fanden für ihre Lebensgestaltung. Also diese Theorie ist auf dem Vormarsch. Und ich glaube, dass es natürlich beides ist. Die Kirche hat durch ihre Moralverkündigung sicherlich bei vielen auch Türen zugeschlagen. Aber die Menschen haben andere Orte gefunden für ihr Heil, für ihr Lebensglück, für ihre Lebensdeutung und so. Mhm. Und das kann man in Holland eben sehr, sehr stark sehen.
Ja. Sehen unter anderem dadurch, dass einige Kirchen nicht mehr als Gotteshäuser genutzt werden, ne?
Genau. Mhm. Das ist eben dort nochmal stärker sichtbar, weil die Kirche, erstens nicht so viele Kirchen vom Staat genutzt werden. Zweitens muss man sagen, die großen wertvollen Kirchen vom Staat unterstützt werden. Zweitens die großen Kirchen sind die wertvollen Kirchen sind in der Reformation auch protestantisch geworden. Das heißt, die Kirchen, die es in den Niederlanden großteils gibt, kommen aus dem 19. Jahrhundert, als man die Hierarchie in den Niederlanden wiederhergestellt hat. Und die sind natürlich dann auch nicht mehr so erhaltenswert wie historische Kirchen, wie mittelalterliche Kirchen beispielsweise. Und das Kirchensteuersystem ist ein anderes. Also man steht häufiger vor der Frage, halten wir jetzt sozusagen den Bau oder Personal? Und diese Fragen sind etwas drängender, als wenn man, wie das bei uns in Deutschland ja ist, von noch sehr starken Kirchensteuereinnahmen ausgehen kann.
Spannendes Thema. Wir können in den nächsten Tagen noch viel mit Ihnen darüber sprechen. Jetzt müssen wir uns langsam aufs Evangelium konzentrieren. Nach Johannes heute wieder, und es deutet stark auf den Karfreitag hin. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ein langes Evangelium, und gleich sprechen wir drüber.
Domradio, das Wort.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Ja, mehrfach fällt hier der Begriff verherrlicht oder verherrlichen. Was, Herr Professor Lohfeldt, meint Jesus damit?
Das weiß ich nicht. Vielleicht kann man schauen, dass, was er im Kontext des Johannesevangeliums meinen könnte, was sozusagen der Autor des Johannesevangeliums Jesus damit in den Mund legt. Und das ist so ähnlich wie gestern. Ich habe in der Exegese mal gelernt und finde das auch einen sehr schlüssigen Schlüssel, dass man das Johannesevangelium immer sozusagen vom Prolog her lesen muss und dass da Begriffe und Bilder schon genannt werden, die dann im Laufe des Evangeliums entfaltet werden. Und genauso ist das bei diesem Begriff der Verherrlichung. Also in Johannes 1,14 im Prolog heißt das: Das Wort ist Fleisch geworden, unter uns gewohnt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und genau dieses die Herrlichkeit sehen meint dann, dass eine Vollendungsgestalt erreicht wird. Und zwar nicht nur für den Vollendeten, also Jesus selber, sondern dass alle, die zu ihm gehören, die ihn verstehen, die ihm folgen, das Johannesevangelium als eine große Nachfolgebewegung Jesu, dass die sozusagen teilhaben an dieser vollendeten Gestalt. Und wenn Jesus das an dieser Stelle sagt, sagt er, diese Verherrlichung geschieht jetzt, kommt immer näher, sie wird jetzt in den nächsten Tagen erfolgen. Mhm. Und das, glaube ich, ist damit gemeint, eine Form von Vollendung, Erlösung, mit diesem sperrigen Begriff der Verherrlichung.
Wir wissen, dass Petrus Jesus dreimal verleugnen wird, ein schlimmer Vertrauensbruch, der sich jetzt schon anbahnt. Wo verleugnen wir heute Jesus, anstatt ihm nachzufolgen?
Das ist schwierig zu sagen. Ich finde, das gehört in die Gewissenserforschung einer jeden, eines jeden. Was interessant ist an dem Text da zum Thema Verleugnen ist, dass sich zwei Verleugnungs- oder zwei Szenen des Verrats, wenn man so will, oder zwei Figuren uns angeboten werden. Das wird oft unterschlagen. Also Judas gilt so als der Erzverräter und das wird ja hier vorbereitet, wie das geschehen wird. Morgen wird das bei Matthäus erzählt. Aber Petrus ist eben auch, wie Sie sagen, derjenige, der sagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst, und Jesus ihn zurücknimmt und sagt, pass mal auf, das wird in 2 Tagen ganz anders aussehen. Und an der Stelle finde ich interessant, diese beiden Figuren zu betrachten, ne? Also Petrus wird nachher eine Galionsfigur in der Kirchengeschichte und Judas bekommt die Rolle des Erzverräters. Also meine innere Frage bei der Betrachtung dieser Figuren und bei der Betrachtung dieser Fragen, wo verleugnen wir heute Jesus, ist erstens, warum bekommt Petrus eine zweite Chance? Am dritten Ostersonntag wird das erzählt, am See von Tiberias, ne, dass er da mal gefragt wird. Warum bekommt Judas die nicht? Und was bedeutet das sozusagen auch nochmal für unser Gottesbild, beziehungsweise dann auch dafür, was Treue zu unserem Glauben dann heißt und was heißt das konkret, dem Glauben treu zu bleiben. Also wenn ich in mein eigenes Leben gucke, muss ich ehrlich sagen, da gab es Phasen, wo ich den Glauben nicht so ganz ernst genommen habe und das Evangelium auch an mir und dem, was ich gerade so tat, abgeperlt ist, weil es unbequem war, Jesus wirklich beim Wort zu nehmen. Und deshalb ist dieses Verleugnen eine vielschichtige Sache, die jeder, glaube ich, individuell mit dem lieben Gott selber klären sollte, was das konkret bedeutet.
Sagt Dr. Jan Lohfeldt, Professor für Pastoraltheologie in Utrecht. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir dann wieder mehr von Ihnen.
Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.